Einen schönen guten Morgen euch allen. Schön, dass wir wieder zusammen sein dürfen. Ja, das Buch mit dem Titel Zwischenzeit passt sicherlich sehr gut in die Osterzeit und vor allem zu diesem heutigen Tag, den du so schön schon eingeleitet hast, wo auch die Jünger und viele, viele, viele Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, in so eine Art Zwischenzeit hineingekommen sind. Und ich schreibe in diesem Buch zwar nicht über diese Begebenheit, aber doch von der Idee her genau über dieses Thema zwischen dem, was wir manchmal erleben als Christen und dem, was wir manchmal glauben oder was wir über Gott wissen oder meinen zu wissen. Und dass manchmal das, was wir über Gott glauben, die Wahrheit, die wir über Gott wissen von der Schrift her, und das, was wir manchmal erleben, nicht immer unbedingt zusammenpasst. Und da gibt es manchmal eine Diskrepanz, manchmal einen Graben zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir erleben. Und das nenne ich die Zwischenzeit. Karsamstag war so eine Zwischenzeit. Weil die Jünger und diejenigen, die mit Jesus unterwegs waren, eine Idee hatten über Jesus. Sie haben gedacht, sie wüssten, wer dieser Jesus ist. Sie haben einen Glauben über diesen Jesus und über Gott. Aber plötzlich erleben sie etwas ganz anderes. Etwas völlig anderes als das, was sie erwartet hätten oder was sie über Gott und Jesus geglaubt haben und kommen plötzlich in diese Zwischenzeit, in diesen Graben zwischen Glauben und Erfahrung und ringen dann darin. Der eine geht fischen, der andere versteckt sich, der andere macht das, alle klagen sie, was ist passiert, wie geht es weiter und so fort. Es geht uns manchmal nicht anders, dass wir manchmal etwas erleben, das nicht unbedingt mit dem zusammenpasst, was wir über Gott glauben. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und die Frage heute generell wird sein, was bedeutet es, zu glauben? Und wenn es heute wieder um dieses Frieden in Jesus geht, wo wir als Christen aufgefordert sind, auch aus dem Glauben heraus zu leben, dann ist ja die Frage auch für uns, was bewirkt eigentlich unser Glaube? Du hast so schön über Vertrauen gesprochen, dass es uns manchmal leichter oder manchmal schwerer fällt zu vertrauen. Doch gibt es das überhaupt, mehr oder weniger Vertrauen? Starkes oder schwaches Vertrauen? Oder ist das ein Konzept, das wir so verstehen? Ich habe den Eindruck, eigentlich kann man nur entweder vertrauen oder nicht vertrauen, aber irgendwie gibt es nichts dazwischen. Ich kann nur vertrauen oder nicht vertrauen. Wenn ich hier ein kleines Kind auf dieses Rednerpult stellen würde und sagen würde, spring in meine Arme und ich fange dich auf, kann das Kind entscheiden, entweder es vertraut mir oder es vertraut mir nicht. Entweder es springt oder es springt nicht. Da gibt es nichts dazwischen. Und Vertrauen kann man sich auch nicht ansammeln. In den guten, fetten Jahren, wo alles gut ist, sammle ich mir genug Vertrauen an für die Zeit, wo es mal nicht so gut läuft, dass ich dann von meinem Vertrauen von den letzten paar Jahren zehren kann. Ich habe gemerkt, das funktioniert nicht. Ich muss immer wieder neu vertrauen. Immer wieder ganz neu bei Null anfangen, wenn es darum geht zu vertrauen. Ja, natürlich helfen mir Erfahrungen, dass es mir leichter fällt zu vertrauen. Aber ich zehre nicht vom gestrigen Vertrauen. Heute muss ich wieder ganz neu vertrauen, dass Gott bei mir ist. Was bewirkt unser Glaube in der Gemeinschaft? Was bewirkt unser Glaube, wenn es darum geht, im Frieden zu leben, aber auch diesen Frieden weiterzugeben? Und mir gefällt es so, wenn wir über Vivid lernen und auch das Bild, das wir immer wieder sehen mit diesen Farbenkästchen und diesen ganz bunten Menschen, die da drauf sind, es ist auch etwas, was ich so lieben lernen darf, immer noch und auch die letzten 24 Jahre lieben gelernt habe in meiner Arbeit am Tauernhof. Ich komme selbst auch aus einem katholischen Hintergrund und bis ich 21 Jahre alt war oder 22 Jahre alt war, wusste ich zwar, dass es eine katholische Kirche gibt und eine evangelische Kirche gibt. Mehr wusste ich nicht. Ich wusste von keiner freien evangelischen Gemeinde, ich kannte keine Baptisten oder Methodisten oder sonst irgendwelche Isten. Ich kannte nur katholische und evangelische. Und dann komme ich zum Tauernhof und da kommen Studenten aus der ganzen Welt zusammen, Menschen aus der ganzen Welt zusammen, von den unterschiedlichsten Kulturen und Gemeinden. Und plötzlich tut sich mir eine Welt auf in der Gemeinde Jesu und ich habe so viel schon gelernt von diesem Miteinander, von diesem Voneinander lernen und miteinander in Jesus unterwegs zu sein, weil letztendlich meint es ja jeder gut und jeder meint auch die Wahrheit zu wissen und wir sind ja alle gemeinsam unterwegs und es ist so schön, wenn wir auch voneinander lernen dürfen, so herausfordernd das manchmal auch ist. Aber es ist gut. Weil Jesus manchmal viel größer ist als das, was wir verstehen. Ja, wir wohnen ja hier, meine Familie und ich, in diesem Haus und da gibt es jeden Morgen eine Morgenpost. Das ist ja gut, dann weiß man, wie das Wetter ist. Gell? Ich kann auch natürlich beim Fenster rausschauen, aber wenn es die Morgenpost erzählt, ist es auch gut. Aber da steht etwas und wir waren ja selber noch nie in Meran. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Also ich verstehe das sehr gut, warum ein Daniel mit seiner Familie hierher zieht und auch viele andere Menschen. Und es würde jetzt auch von mir aus keinen sehr lauten Ruf brauchen wahrscheinlich, wenn Gott sagt, ich habe da was für dich zu tun im Iran. Also da hätten wahrscheinlich ich und meine Familie nichts dagegen, aber man muss ja Gott treu sein. Aber da steht zum Beispiel die Kurstadt. Meran ist die zweitgrößte Stadt Südtirols, das wusste ich auch nicht, Südtirol ist ja nicht so groß, aber trotzdem, gell? Und die einzige Stadt Südtirols, deren Bevölkerung sich je zur Hälfte aus italienisch- und deutschsprachigen Einwohnern zusammensetzt. Die Verschmelzung der beiden Kulturkreise, ihre mediterranen und alpenländischen Traditionen, aber auch die Innovationskraft, so dass ich nur lesen kann, der gemeinsamen Stadtentwicklung prägen den Lebensstil der Kurstadt von der kulinarischen Vielfalt und der eleganten Architektur bis zur pulsierenden Kultur in Meran. Das gefällt mir. Das ist eine sehr vielfältige Stadt, nicht nur sprachlich, oder, sondern auch kulturell, wie es hier auch steht und wie ihr das natürlich auch seht und erlebt und selber lebt. Und trotzdem seid ihr mehr oder weniger, nehme ich an, miteinander unterwegs. Nicht nur in Meran, sondern auch in der Umgebung. Da gibt es in Englisch so einen schönen Ausdruck. Unity in Diversity. Jeder ist ja unterschiedlich. Nicht nur sprachlich gibt es Unterschiede, auch kulturell. Aber in diesen Unterschieden sind wir miteinander unterwegs. Unity in Diversity. Im Gegensatz zu dem, was uns die Politik manchmal verkaufen will, dass es wichtig ist, dass wir alle gleich sind. Gleichheit soll man nicht verwechseln mit Einheit. Die Bibel spricht nirgendwo von Gleichheit, aber immer von Einheit. In unserem sozialen Denken meinen wir, es muss alles gleich sein. Wir brauchen alle die gleichen Rechte, das versteht man natürlich auch irgendwo. Und man braucht alles das gleiche Aussehen, es muss alles gleich sein und ist alles wunderbar. Aber das ist nicht das, worum es geht im christlichen Leben. Es geht nicht um Gleichheit, sondern um Einheit. Und diese Einheit kann gerade in der Unterschiedlichkeit so wunderbar gelebt werden. Weil da sind wir herausgefordert, vor allem als Christen, in den Unterschiedlichkeiten diesen Frieden zu leben, diese Liebe zu leben, diese Einheit zu leben, die Jesus selbst auch vorgelebt hat, in aller Unterschiedlichkeit. Wenn man sich das so vorstellt, und Daniel hat das auch so schön gesagt gestern, wenn man durch die Stadt geht, gell, wie pulsierend alles ist jetzt um die Zeit und so viele Menschen aus allen möglichen Bereichen oder Ländern herkommen und da ist Leben, da ist verschiedene Kultur, da ist was los, da ist was geboten und so war es natürlich auch zur Zeit Jesu. Da war Vielfalt gegeben und geboten und trotzdem ging es eigentlich immer um das eine. Um die Liebe Gottes. Um den Frieden Gottes. Und ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen aus dem Kolosserbrief. Und Daniel hat mir zwar einige Verse gegeben zur Vorbereitung, aber ich habe dann auch ein paar andere noch hinzugefügt. Und ich möchte euch zu Beginn aus dem Kolosserbrief, aus dem ersten Kapitel, die ersten 8 Verse vorlesen. Kolosser 1, die Verse 1 bis 8. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, an die Heiligen in Kolossee, die Brüder und Schwestern, die an Christus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten allezeit für euch, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras und unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Bis hierher möchte ich lesen. Der Apostel sagt hier, und er schreibt ja diese Zeilen aller Voraussicht nach, oder aus dem, was wir wissen, als er noch im Gefängnis sitzt, und schreibt diese Worte an die Gemeinde in Kolossee und sagt ja, denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube in Jesus Christus ist, was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt und wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt. Das ist eine schöne Einleitung zu einem Brief, wenn der Apostel Paulus das an die Gemeinde schreibt. Ich möchte über diese drei Dinge ganz kurz heute Morgen euch ein paar Gedanken weitergeben. Glaube, Liebe, Früchte. Der Apostel sagt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten alle Zeit für euch, da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus. Und abgesehen davon, dass der Glaube an Jesus Christus das Instrument ist, das uns ja mit Gott verbindet, stellt sich trotzdem auch für mich die Frage, warum ist es eigentlich so wichtig zu wissen, was wir glauben? Und ich bin ja selber, wie gesagt, auch katholisch aufgewachsen und bin als Ministrant viele Jahre meiner Kindheit und frühen Jugend jeden Sonntags zur Kirche gegangen, weil ich auch musste, hatte dort ja als Ministrant einen Dienst und musste dem Pfarrer dann auch helfen im Gottesdienst. Und es war natürlich schön, als Kind macht man das sehr gerne, als Jugendlicher dann ein bisschen weniger gerne. Aber es war für mich natürlich keine Frage, das zu tun. Und da wächst man so hinein. Und wie es halt wahrscheinlich hier auch ist, ist es auch bei uns in der Region so, dass wenn du auf die Straße gehen würdest, und du würdest in einem christlichen Österreich Menschen fragen, glaubst du an Gott? Würden wahrscheinlich 90% der Menschen sagen, ja, selbstverständlich glaube ich an Gott. Wir leben doch in einem christlichen Land. Nicht? Die meisten sind sowieso auch katholisch, viele auch evangelisch und ein paar wenige andere. Aber insofern, weil wir ja ein christliches Land sind, glauben selbstverständlich alle an Gott. Oder die meisten zumindest. Aber die Frage ist ja nicht nur, glaube ich an Gott, sondern die zweite Frage könnte sein, was bewirkt dann dein Glaube an Gott? Wie wirkt sich dein Glaube an Gott im alltäglichen Leben aus? Was bedeutet das? Und ein gewisser Josh McDowell, der sich auch viel mit dem Glauben beschäftigt und viele Bücher schon geschrieben hat, und auch viele Statistiken herausgebracht hat mit einer Organisation namens Barner Studien, machen sie viel so Research auch. Und er sagt mitunter, dass unser Glaubenssystem natürlich auch unser Verhalten bestimmt. Das heißt, das, was ich glaube, bestimmt natürlich auch mein alltägliches Verhalten. Das heißt, wenn du zum Beispiel glaubst, dass alle Tiere schlecht behandelt werden und ein furchtbares Leben haben, dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach ein Vegetarier werden. Weil du glaubst, dass es falsch ist, Tiere zu essen. Das kann ja sein und das gibt es ja auch. Wenn du glaubst, dass McDonald's ein schlechtes Essen bietet, dann wirst du wahrscheinlich nicht zu McDonald's gehen auf ein Frühstück oder Mittagessen, was auch immer, weil du glaubst, dass es schlecht für deinen Körper ist. Ich glaube das jetzt nicht so, deshalb mag ich auch McDonald's hin und wieder, aber manche mögen das nicht. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass dich keiner mag und dich kein Mensch lieben kann, weil du so bist, wie du bist, dann wirst du wahrscheinlich dich auch entsprechend verhalten und eher zurückgezogen leben, weil du glaubst, kein Mensch mag dich sowieso. Wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dich nicht aus dieser Welt oder auf dieser Welt von der Liebe Gottes trennen kann, dann wirst du auch entsprechend als freier Mensch leben. Weil du glaubst, dass Gott dich liebt, ganz egal was. Wenn du aber glaubst, dass Gott dich nicht leiden kann, weil du etwas angestellt hast oder weil du irgendwie den Eindruck hast, da ist was in deinem Leben passiert, Gott kann mich gar nicht lieben, dann wirst du auch entsprechend danach leben. Und so wie es ein US-amerikanischer Psychiater mal sagte, wenn er seine Patienten davon überzeugen könnte, dass ihnen von Gott her vergeben ist, dann könnte er 75% seiner Patienten am nächsten Tag nach Hause schicken. Denn was du glaubst, wird dein Leben bestimmen. Es wird dein Verhalten bestimmen. Dieser Josh McDowell und seine Mitarbeiter dieser Barner-Studie, die haben mal vor vielen Jahren eine Frage gestellt an junge, gläubige Menschen, sprich Menschen, die eigentlich mehr oder weniger regelmäßig in den Gottesdienst gehen, und hat diese jungen, erwachsenen Menschen gefragt, einige Fragen gestellt. Und da war zum Beispiel eine der Fragen: Glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und 39% der befragten Christen haben gesagt, nein, eigentlich glauben wir nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Glaubt ihr, dass die Auferstehung tatsächlich passiert ist? 51% der befragten Gläubigen haben gesagt, nein, eigentlich glauben wir das nicht. Glaubt ihr, dass Jesus Gottes Sohn ist? 63% der Befragten haben gesagt, nein, glauben wir nicht. Glaubt ihr, dass Satan eine reale Person ist? 65% haben gesagt, nein, ist nur eine Idee. Glaubt ihr, dass das Christentum auf einer Wahrheit basiert? 65% der befragten Christen haben gesagt, dass das Christentum nicht auf der einzigen Wahrheit basiert, und 58% sagen, alle Religionen lehren gleichwertige Wahrheit. Und vieles andere haben sie gefragt, und sie haben eigentlich das Resultat dieser Befragung war letztendlich, dass sie gesagt haben, es gab eine Zeit, da lag der Unterschied im Verhalten von Christen und Nichtchristen bei etwa 15%. So wie sich Menschen verhalten in alltäglichen Dingen, ob es darum geht, die Steuern zu bezahlen, in der Ehe, Scheidung, Umgang mit Geld, Kirchenbesuche, Gottesdienstbesuche und so weiter, sagen sie, es gab früher noch einen Unterschied, man hat noch einen Unterschied bemerkt von etwa 15% der Menschen. Jetzt, sagen sie, liegt der Unterschied bei etwa 2%. Das heißt, laut ihrer Studie gibt es faktisch kaum einen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen, wenn es um Dinge geht wie Ehe, Beziehung, Arbeit, Finanzen, Umgang mit Herausforderungen im Leben, als zu Nichtchristen. Ja, wir glauben an Jesus Christus. Aber was heißt das in unserem täglichen Leben? Dass Jesus auferstanden ist und heute lebt in unserem Herzen. Der indische Morallehrer Mahatma Gandhi der hat die Christen halt immer wieder herausgefordert. Er war selber ja, glaube ich, kein Christ, aber er war ein Morallehrer. Er hat gut gelebt und hat viel nachgedacht und hat viel beobachtet. Und er hat gesagt, ich mag euren Christus, sagt er zur christlichen Kirche, ich mag euren Christus, aber ich mag nicht eure Christen. Eure Christen sind eurem Christus so unähnlich. Ohne Zweifel wäre ich ein Christ, sagt Gandhi, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Es ist eine interessante Beobachtung. Und das ist schon wieder einige Jahre her, weil er ja schon wieder einige Jahre tot ist, dieser Mahatma Gandhi, aber ich frage mich, ob das heute noch stimmt. Das ist eine interessante Wahrnehmung. Eure Christen sind eurem Christus so unähnlich. Als Jesus Christus in diesem Obergemach mit seinen Jüngern spricht und auch dann betet für die Jünger, für die Welt, da lesen wir im Johannes Kapitel 17 dieses hohe priesterliche Gebet und man merkt, man spürt Jesus förmlich sein größtes Anliegen ab, das er hier hat für die Christenheit, für die Jünger, für die Menschen. Denn vieles in diesem Gebet geht um Einheit. Er betet dafür zum Beispiel in 17 Vers 21 oder 20, ich bitte aber nicht nur allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins werden, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das heißt, Jesus betet, dass wir als Kinder Gottes eins sind, um nicht nur um der Sache willen, damit wir eins sind, sondern damit die Welt glaubt, dass wir Kinder Gottes von Gott her gesandt sind und sie auch in diese Herrlichkeit Gottes hinein eingeführt werden. Und wisst ihr, ich sehe es immer wieder gut, wenn wir uns als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Organisation, aber auch als einzelne Fragen, leben wir in dieser Einheit mit Jesus Christus und bewirkt diese Einheit mit Jesus Christus auch das, dass Menschen auf mich schauen können und sagen, ja, Jesus lebt. Wir sind Gesandte Gottes. Wenn der Apostel Paulus hier sagt, wir danken Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus und beten alle Zeit für euch, da wir gehört haben von euren Glauben an Jesus Christus, stellt sich für mich die Frage, und das hat übrigens ein lieber Freund, hat mal die Frage vor einigen Tagen in den Raum gestellt und hat gesagt, wenn du dich jetzt so, oder wie hat er es gefragt? Na, er hat gesagt, was zeichnet dich aus? Was zeichnet dich aus? Was willst du, dass Menschen über dich wissen? Was willst du, dass Menschen über dich erzählen? Und die Frage kann man natürlich weiterstellen. Wie geht es uns in unseren Gemeinden? Was zeichnet uns als Gemeinde aus? Was wollen wir, dass Menschen über uns erzählen? Was sehen Menschen, wenn sie auf uns schauen? Als Gemeinde Jesus. Und Paulus sagt in Vers 4 dann, denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Das ist eine wunderbare Auszeichnung. Dass Paulus, der zwar meilenweit weg ist von der Gemeinde in Kolossee, aber eines, was er hört und was viele andere Menschen auch hören über diese Gemeinde, war, dass sie einen lebendigen Glauben haben an Jesus Christus. Und dass sich dieser lebendige Glaube an Jesus Christus auch so auswirkte, nämlich, dass sie eine Liebe allen Menschen entgegenbringt, zumindest denen, die zu Gottes Volk gehören, aber natürlich auch anderen. Ist das, was Menschen in mir sehen? Wenn Sie auf Martin Buchsteiner hören oder wenn Sie über ihn sprechen, ist das, was Menschen über mich erzählen, dass ich, Martin Buchsteiner, einen lebendigen Glauben an Jesus Christus habe und eine Liebe habe zu den Menschen um mich herum. Ist das wirklich das, was mich auszeichnet? Oder uns als Gemeinde? Wenn es eines über die Gemeinde in Kolossee zu berichten gab, dann war es diese Liebe, welche die Menschen zueinander hatten. Was sind die Dinge, die die Menschen über uns erzählen? Oh, wir haben eine coole Band in unserer Gemeinde. Oder wir treffen uns in einem Kino, das ist richtig super, da müssen wir in der Früh noch die Rauschigen, die Alkoholisierten rausschmeißen, dass wir dann im Moment, dann nächsten Moment dann Gottesdienst feiern können, auch eine coole Sache. Wir treffen uns und machen einen Haufen Livestream, weil mit Livestream erreichen wir Tausende von Menschen, was immer dann das auch heißt und so weiter. Und es gibt ja viele Dinge, die ja auch in den letzten eineinhalb, zwei Jahren entstanden sind. Das sind alles gute, schöne, wichtige Dinge. Und vieles hat sich auch durch Corona verändert, vieles hat sich in Bewegung gesetzt, manches hat aufgehört, anderes hat begonnen. Viele neue Ideen sind entstanden und bestimmt alles auch gute Ideen und wir sind ja da alle auch gefordert, uns weiterzuentwickeln, weiterzudenken, wie können wir auch die Botschaft rausbringen, wie können wir Menschen erreichen mit der Botschaft Jesu Christi. Ist alles gut und wichtig und schön. Aber ist das, was die Menschen über uns erzählen? Ein Pastor, ich habe die Geschichte schon oft erzählt, aber ich möchte sie euch trotzdem auch noch mal kurz erzählen, weil sie mich immer wieder bewegt und selber herausfordert. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, Juan Carlos Ortiz, ist ein Pastor, der in Argentinien, Buenos Aires, eine Gemeinde vor vielen Jahren begonnen hat. Und ist eine wahre Geschichte, man kann das auch irgendwo nachlesen. Und als dieser Juan Carlos Ortiz dort in Argentinien, Buenos Aires, die Gemeinde vor vielen Jahren übernommen hatte, war die Gemeinde schon relativ groß, bereits 300 Mitgliedern. Aber nachdem er diese Gemeinde übernommen hatte, wuchs diese Gemeinde relativ schnell innerhalb von ein paar Jahren bis über weit über 1000 Menschen, 1000 Mitgliedern, die wöchentlich zu den Gottesdiensten kamen. Und Pastor Ortiz war natürlich sehr stolz darauf. Damals hat es geheißen, war das die schnellst wachsende Gemeinde in ganz Lateinamerika. Und Pastor Ortiz war natürlich stolz, der Pastor zu sein von einer so lebhaftigen und wachsenden Gemeinde. Und eines Tages erzählte Geschichte, war wieder mal dran zum Predigen und das Thema dieses Sonntagsgottesdienstes war die Liebe. Und er hat sich wunderbar vorbereitet zum Thema Liebe und hat alles schön ausgearbeitet, auch was die ganzen Ausdrücke heißen, das Griechische, wo es heißt Agape und Philia und Eros und all diese Ausdrücke, was da gibt, und wollte das alles schön erklären in seiner Botschaft. Aber als er da so sitzt und die Musik schon langsam zu Ende spielt und er weiß, jetzt ist er dann bald dran zum Predigen, spürt er plötzlich irgendwie, dass das, was er vorbereitet hat, nicht dran war zum Predigen. Ich weiß nicht, Daniel, ob du das schon mal hattest. Ich hatte so einen Moment auch schon mal. Das ist ein bisschen eine Stresssituation, wenn man irgendwie den Eindruck hat, man hat was vorbereitet, aber das passt jetzt überhaupt nicht. Aber das kann schon mal vorkommen, weil der Geist Gottes so wirkt. Und Pastor Ortiz ging es so und dann kam er heraus, nachdem er dran war, schlägt die Bibel auf und sagt, Brüder und Schwestern, Gottes Wort für euch heute ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hat er die Bibel wieder zugemacht und hat sich hingesetzt. 1000 Menschen waren im Raum und keiner wusste, war das jetzt die Predigt oder war das jetzt nur eine Einführung oder die Schriftlesung oder was war das jetzt? Und einige Momente der Stille sind vergangen und Pastor Ortiz kommt wieder raus, stellt sich auf das zum Podium, schlägt die Bibel auf und sagt, Brüder und Schwestern, Gottes Wort für euch heute ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er schlägt die Bibel wieder zu und setzt sich wieder hin. Und das Ganze wiederholte er 3-4 Mal und keiner wusste, was sie machen sollten. Und irgendwie war schon jeder ein bisschen nervös und die Band hat schon gefragt, sollen wir mittlerweile ein Lied spielen oder ist die Predigt jetzt zu Ende oder wie geht's weiter? Aber er hat nichts anderes gesagt, als liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und erst in einer gefüllten Ewigkeit hat plötzlich sich einer in der Reihe zum Nachbarn umgedreht und hat gefragt, gibt es irgendetwas, was ich für dich heute tun kann, damit ich dir die Liebe Gottes erweisen kann. Und dann der Nächste zum Nächsten und der Nächste zum Nächsten und plötzlich ein Gemurmel, weil jeder plötzlich den anderen lieben wollte, ihn helfen wollte, etwas Gutes tun wollte. Und dann heißt es in der Geschichte, dass über bestimmt 2-3 Monate Pastor Thies nichts anderes gepredigt hat als Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Leute hassten es. Denn sie haben gesagt, wir sind hierher gekommen in diesen Gottesdienst, in diese Gemeinde, weil wir eine lebendige Botschaft hören wollen. Und alles, was du sagst, ist Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist es schon. Wir wollen ja was Neues lernen, wir wollen ja wachsen, wir wollen ja herausgefordert werden. Pastor Thies hat gesagt, ich war stolz darauf, der Pastor zu sein von dieser Gemeinde. Und wir sind sehr gewachsen an Zahl. Aber er hat gesagt, ich bin heute früh am Friedhof vorbeigefahren und habe gemerkt, er wächst genauso. Wo liegt der Unterschied? Er hat gesagt, was wir tun, wir wachsen nicht, sondern wir werden nur fett, fette Christen, weil wir nur einnehmen, aufnehmen, aber nichts abgeben. Und es ist interessant, dass in dieser Zeit, so heißt es, haben sie viele Mitglieder verloren. Über 300 Mitglieder haben die Gemeinde verlassen, weil sie damit nicht umgehen konnten. Nach einigen Monaten war Pastor Thies wieder dran zum Predigen und er kam raus und hat die Bibel aufgeschlagen und gesagt, Brüder und Schwestern, ich habe heute ein neues Wort für euch. Und alle haben applaudiert, endlich einmal was Neues. Also, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und hat gesagt, Gottes Wort für euch heute ist, liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Und hat die Bibel wieder zugemacht und hat sie wieder hingesetzt. Aber diesmal erzählte Geschichte, hat es nicht so lange gedauert, als jemand aufgestanden ist, hinausgegangen ist, ins Auto gesetzt hat, sich nach Hause gefahren ist, beim Nachbarn an die Tür geklopft hat und gesagt, gibt es irgendetwas, was wir für dich heute tun können? Was heißt es, zu glauben? Was heißt es, zu lieben? Was heißt es, eine lebendige Botschaft zu hören? Der Apostel Paulus sagt hier im Vers 5, von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört, sie erkannt habt in Wahrheit. Der Apostel spricht nicht nur von dem Glauben, von dem lebendigen Glauben, aber dieser Glaube, sagt er, bringt auch Frucht und wächst von dem Tag an. Da tut sich etwas. Denn seht ihr, gute Taten, diese lebendige Botschaft, dieses Hinausgehen in diese Welt ist ja eigentlich nichts anderes als eine logische Konsequenz eines aufrichtigen Glaubens. Wenn wir einen aufrichtigen Glauben haben, dann wird sich dieser auch auswirken in meinem täglichen Umfeld. Und dabei geht es in erster Linie nicht darum, was Gott für mich tut, sondern wie sich mein Glaube auf meine Mitmenschen auswirkt. Deshalb heißt es ja, in Kolosser 1, 27, Christus in euch, nicht Christus in dir. Christus in euch. Wir lesen das öfters mal in der Heiligen Schrift, diesen Ausdruck, aber weit über 30 Referenzen, da geht es um diesen innewohnenden Christus. 12 davon in etwa, je nach Übersetzung, stehen im Singular, aber 20 davon im Plural. Weil es im christlichen Leben nicht nur um mich geht, sondern immer um das Wir, um das Uns. Und mir ist es selber wieder ganz neu bewusst geworden, dass wenn ich als Christ wachsen möchte, dann weiß ich, dann brauche ich das Gegenüber. Wenn ich möchte, dass Christus in mir offenbart wird, dann braucht es das Gegenüber. Christus kann sich in mir alleine nicht offenbaren. Es braucht das Gegenüber. Und das ist wichtig für uns auch, dass wir uns daran immer wieder erinnern, weil speziell in unserer individualistischen Gesellschaft, in der wir sind, wo sich so vieles nur um mich und um meine Welt dreht,
müssen wir uns auch eingestehen, dass das nicht eine biblische Idee ist. Denn Christus offenbart sich immer in dem Wir, nicht in dem Mir, mich allein. Und diese oftmals egozentrische Lebensweise ist nicht gerade hilfreich, wenn es darum geht, dass Christus in uns, wie es die Bibel sagt, offenbart werden soll. Wir brauchen das Gegenüber, damit wir das Wesen Gottes, damit Jesus zur Gestaltung kommt in unserem Leben. Wir lesen ja auch von der Frucht des Geistes. Im Galaterbrief lesen wir das in Kapitel 5, Verse 22 und 23. Da geht es ja um die Frucht des Geistes. Die Liebe und die Freude und die Geduld und die Freundlichkeit und die Güte und die Treue, die Sanftmut und die Selbstbeherrschung. Das alles gehört zur Frucht des Geistes. Aber all diese Charakterzüge können ja nur in der Gemeinschaft mit Menschen zur Vollendung kommen. An wem sonst soll ich Nächstenliebe üben? An mir? Ja, wenn ich immer nur der Nächste bin, dann schon. Aber das ist eigentlich nicht die Idee. Liebe kann ich nur üben und praktizieren, wenn ich ein Gegenüber habe. Oder an wen kann ich lernen, geduldig oder gütig zu sein? Natürlich muss ich mit mir selber auch geduldig sein. Aber da bin ich in erster Linie herausgefordert, wenn ich ein Gegenüber habe. Oder jemand mit mir geduldig sein muss. Oder gütig oder treu und so weiter. Der Bruno Schwengler, der Gründer des Schwengler Verlags, hat einst gesagt, eine Gesellschaft, die als erstrebenswertes Ziel die ungehemmte Befriedigung ihrer eigenen Lüste sieht, ist eine infantile, egozentrische Gesellschaft. Das heißt, eine Gesellschaft, wo es nur immer um sich geht, ist eigentlich ein kindischer Glaube. Ein kindlicher Glaube, der nicht zur Reife gelangt, der nicht erwachsen wird. Denn im erwachsenen Glauben geht es immer um das Wir, nicht um das Mich. Ein erwachsener Glaube denkt nicht nur an seine eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert sich auch für die anderen und für das, was sie tun, sagt der Apostel Paulus in Philipper 2. Und deshalb ist es gut für uns, uns auch immer wieder herausfordern zu lassen mit der Frage, was bewirkt mein Glaube? Was bedeutet es, nicht nur selbst im Land der Ruhe, im Frieden anzukommen, sondern dass Jesus uns auch als Friedensbringer einsetzen möchte. Dass dieser Jesus Christus nicht nur mein persönlicher Friede ist, sondern dass wir auch diesen Frieden hinaustragen dürfen in diese Welt. Aber angefangen bei unserem Nachbarn, angefangen in der eigenen Familie, angefangen bei den Menschen, die uns am nächsten sind und dann natürlich darüber hinaus. Aber genau hier ist auch meine persönliche Herausforderung immer wieder, die, dass ich mich selbst immer wieder fragen muss, stimmt das, was ich glaube, mit dem überein, wie ich lebe? Ist das wirklich die Frucht meines Glaubens? Und ich muss gestehen, es fällt mir meist wesentlich leichter, über Liebe, Geduld und Barmherzigkeit zu predigen, als genau das zu Hause zu leben. Und der christliche Glaube, so lernen wir das auch von Jesus, ist aber so ein praktischer Glaube. So ein praktischer, einfacher Glaube. Und in unserer individualistischen Gesellschaft haben wir es uns zur Angewohnheit gemacht, mehr darüber nachzudenken, wie ich mich selbst mehr lieben lernen kann, anstatt darüber nachzudenken, was es heißt, meinen Nächsten zu lieben. Es ist beides richtig und wichtig. Aber Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eigentlich eine ganz praktische, einfache Aufforderung. Jesus sagt eigentlich nichts anderes, so wie du auf dich schaust, so wie du dich ankleidest jeden Tag, dass du nicht erfrierst, so wie du schaust, dass du was zu essen bekommst, dass du nicht verhungerst, was zu trinken bekommst, dass du nicht verdurstest, dass du ein Dach über den Kopf hast, dass du irgendwie über den Tag rüberkommst, genau so sollst du auch auf deinen Nächsten schauen. Nichts Übergeistliches. Einfach zu verstehen, einfach zu handhaben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So wie du auf dich schaust, schau auch auf deinen Nächsten. Und er sagt auch weiterhin in Matthäus 25, 40, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Liebe Geschwister, da sind wir immer wieder neu herausgefordert. Und darum gefällt mir das auch, was wir jetzt gehört haben, auch von Daniel über Vivid, die Idee, diese Vision auch rauszugehen, Menschen zu verbinden, Brücken zu bauen, Frieden hinauszutragen, Menschen lernen zu lieben und dieser Liebe Jesus auch zusammenzubringen. Aber nicht nur durch Worte, sondern vor allem auch durch Taten. Denn die Worte sind eine Sache, aber wenn das Wort nicht lebendig wird durch uns, ja, wo sonst soll es lebendig werden? Wenn wir über das lebendige Wort Gottes sprechen, wo und wann und wie soll es lebendig werden, wenn nicht durch uns? Denn Christus lebt ja in uns. Und hier sind wir herausgefordert und ermutigt, dass der Heilige Geist auch wirklich durch uns wirken kann. Ganz einfach, indem wir uns bereitstellen für Christus. Und so wie Teresa von Avila schon gesagt hat im 16. Jahrhundert, Christus hat keinen Körper außer deinem. Er hat keine Hände, keine Füße auf der Erde außer deinem. Es sind deine Augen, mit denen er sieht. Er leidet mit dieser Welt. Es sind deine Füße, mit denen er geht, um Gutes zu tun. Es sind deine Hände, mit denen er die Welt segnet. Christus hat jetzt keinen Körper auf der Erde außer deinem. Und das ist so schön, liebe Leute, dass wir eingeladen sind und aufgerufen sind, auf Menschen zuzugehen, im Wissen, dass Christus in uns lebt und Christus uns gebrauchen möchte, so wie wir sind, um Liebe und Frieden in diese Welt hinauszutragen. Weil wir wissen, Christus ist der Friede. Christus ist die Liebe. Und dieser Frieden und diese Liebe Gottes kann nur offenbart werden in diesem ganz einfachen, praktischen, alltäglichen Miteinander. Es ist schön, wenn wir das auch wieder neu uns daran erinnern dürfen, uns auch zusprechen dürfen einander, nicht nur in diesen Tagen, sondern dass hier auch jeder auch eingeladen ist und aufgefordert ist, Menschen mit dieser Liebe, mit diesem Frieden zu begegnen. Und wenn es nur etwas ganz Einfaches ist, Gottes Wort möchte lebendig werden, in dir und in mir. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest, so wie wir sind. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir dein Werkzeug sein dürfen. Dass wir dein Gefäß sein dürfen als Gemeinde, als Gemeinschaft. Wo gerade auch manchmal durch Spalten und Risse und kleine Brüche dein Licht scheinen darf. Und Herr Jesus, manchmal fühlen wir uns vielleicht nicht gut genug oder wertvoll genug oder begabt genug. Aber du hast uns nie aufgefordert, begabt zu sein oder gut genug zu sein, sondern einfach dir treu zu sein. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns nicht nur selber segnest, sondern auch zum Segen machst für die Menschen um uns herum. Denn diese Welt braucht dich, so wie wir dich brauchen, Herr Jesus. Diese Welt braucht diese Liebe, die von dir ausgeht, den Frieden, der von dir ausgeht. Und ich bete, Herr Jesus, dass du uns immer wieder neu auch gebrauchen möchtest für die Mitmenschen um uns herum, ein Licht und Salz zu sein auf dieser Welt. Hilf uns durch deinen Heiligen Geist zu erkennen, was es heißt, dass die lebendige Botschaft lebendig werden möchte durch uns. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.